Hallo Klickenabendler, ihr hört Autogeräusche und das heißt mal wieder, dass hier sind
die Berna
und der Smooker. Wir sind im Auto und diesmal kommen wir von Bonn gefahren, wieder nach Frankfurt zurück. Wir sind auf der Rückfahrt und zwar wurden wir eingeladen von Queen Games zur Promo-Presseveranstaltung. Da waren auch ganz viele Supporter zur Supporterveranstaltung, aber auch Presse durfte dieses Jahr teilnehmen, um schon mal die drei Neuheiten, die dann in Essen im Herbst produziert auf der Messe vorgestellt werden, kennenzulernen und mit den Redakteuren und den Autoren zu reden und die Spiele kennenzulernen und zu berichten.
Genau, erstmal würde ich sagen, ja, ein herzliches Dankeschön an Queen Games, die uns eingeladen haben und die uns natürlich auch wieder versorgt haben. Der Rajiv hat lecker gekocht, gab sehr leckeres indisches Essen.
Ja, war wirklich sehr, sehr lecker. Wir essen ja gar nicht so oft indisch, die Bayern und ich, haben wir jetzt gerade festgestellt, aber wir mögen es sehr. Und das nächste Mal müssen wir unser Timing ein bisschen verbessern. Das Essen war nämlich so gut, dass es fast schon weg war, als wir dann vom Spieltisch aufgestanden sind. Aber ja, hat sehr, sehr gut geschmeckt. Gab auch eine sehr große Vielfalt, auch für Leute, die kein Fleisch essen. Und generell war das eigentlich gut organisiert. Es waren alle Spiele schon aufgebaut. Es gab Essen, es gab Getränke. Man hat es sehr leicht gefunden. War sehr, sehr lieb von euch, dass ihr uns eingeladen habt. Wir kommen nächstes Jahr auch gerne wieder. Sagt uns vielleicht das nächste Mal einen Ticken früher Bescheid. Und ich hoffe, dass das Event so bleibt. Weil wir finden es natürlich immer spannend, vor der Messe schon die Neuheiten zu spielen, weil dann haben wir auch Zeit. Weil wer uns mal auf der Messe gesehen hat, wir haben eigentlich nie Zeit. Wir drehen da, wir gehen von Verlag zu Verlag, stellen die Spiele vor. Auf der Messe spielen tun wir nicht. Und es ist natürlich immer für uns etwas nicht so hektisch, wenn wir vor der Messe die Spiele spielen können. Dann können wir auch schon mal per Audio-Podcast unsere Ersteindrücke schildern. Und wir haben halt auch Zeit, uns die Spieler etwas genauer anzugucken. Das haben wir ja nach der Messe sowieso. Aber das ist natürlich für uns auch sehr, sehr positiv, weil es uns auch ein bisschen Zeit und Stress erspart. Ja, genau. Und damit kommen wir auch direkt zu den Spielen. Vor Ort gab es im Prinzip die Neuheiten teilweise noch von Nürnberg auch, weil die Kinderspiele sind ja immer noch Neuheiten, die in Nürnberg damals als, ich glaube, da waren es noch Prototypen, ne, vorgestellt worden sind.
Bin ich mir nicht sicher, aber also die sind auf jeden Fall schon länger erhältlich auf dem Markt. Also man konnte die ja schon länger kaufen. Ich meine, Captain Sharky, glaube ich, heißt er, ne? Wurde ja auch nominiert und...
Genau, Captain Sharky wurde nominiert. Das andere war Warm Party oder sowas, genau, von den Brands. Genau, und vor Ort gab es jetzt sozusagen die drei Neuheiten. Einmal Immortals, das hat der Jörg schon per Video aufgenommen, aber Bernd und ich hatten das noch nicht gespielt. In der Ansicht berichten wir euch gleich, wie wir es fanden. Dann
Pioneers,
genau, das ist eine Neuheit von...
Von Emanuel
Ornella, genau.
Genau, genau. Und dann hatten sie auch noch die Neuheit Merlin. Das ist ein Spiel von Michael Rinek und
Stefan Feld.
Genau. Also es gibt mal wieder einen neuen Feld.
Genau. Vielleicht sollte man nochmal sagen, also wir haben jetzt die Spiele ja jeweils nur einmal gespielt. Das heißt, das sind natürlich alles nur Ersteindrücke, ne? Genau. Angefangen haben wir mit Pioneers, das war nämlich schon aufgebaut und worum geht's denn so in dem Spiel?
Um den Wilden Westen. Sah ziemlich nach Amerika aus, schätze ich mal. Wir sind Pioniere, beziehungsweise wir transportieren Pioniere in der Postkutsche oder generell in der Kutsche, um sie im Land zu verteilen. Und jeder Pionier hat ein anderes Ziel, beziehungsweise einen anderen Wunsch, wie so die Umgebung auszusehen hat, um sich da niederzulassen. Und wir sammeln die halt ein und versuchen, die Wünsche zu erfüllen und gleichzeitig auch die einzelnen Punkte, wo wir unsere Pioniere platzieren, die sollten möglichst gut verbunden sein mit den ganzen Städten, die da langsam gegründet werden. Und am Ende des Spiels ist es halt sinnvoll, wenn wir ziemlich viele Pioniere haben, die alle miteinander ein Netzwerk bilden. Und dementsprechend kriegen wir dann nochmal extra Siegpunkte.
Genau. Das eigentlich, wie funktioniert das Ganze jetzt so? Also wenn man am Zug ist, dann kriegt man erstmal ein Grundeinkommen. Danach kann man zum Beispiel Straßen bauen oder eine neue Kutsche kaufen. Auf der Kutsche sind immer Plätze, farblich verschiedene Plätze, wo dann die Pioniere drauf sitzen und man kann dann auch nur in die Städte fahren, in der man sozusagen einen Pionier in der entsprechenden Farbe hat. Und als drittes kann man dann die Kutsche noch fahren lassen.
Genau. Die ganzen Plättchen haben alle Sonderfunktionen. Also, nee, haben wir das schon gesagt. Genau, man lässt am Schluss die Kutsche fahren. Und die Kutsche zu fahren kostet Geld. Also Geld ist generell in dem Spiel relativ knapp. Man sollte dafür sorgen, dass man stetig neues Geld bekommt, weil damit managt man alles. Mit Geld kann man die Kutsche fahren lassen, beziehungsweise wenn man sie über seine eigenen Wege lenkt, dann ist das umsonst. Wenn man es aber über fremde Wege lenkt, dann muss man trotzdem Geld zahlen und das kriegen dann die Mitspieler. Was auch nicht so toll ist, weil zum einen kostet es mich Geld und zum anderen pushe ich gerade einen Mitspieler. Dann
es gibt aber auch noch neutrale Wege. Die kosten auch Geld, allerdings zahlt man dann das Geld in die Bank. Also es kostet jeweils eine Münze für einen Streckenabschnitt.
Genau. Am Anfang des Spiels bewegt sich die Kutsche relativ langsam voran. Später kann die auch mal so richtig abzischen über 10 Felder oder sowas, weil dann ja ganz viele Straßen von einem da liegen. Ja, dann lande ich auf einem Feld. Ich darf üblicherweise eine Umgebung, die vorgesehen ist, um da Pioniere anzusiedeln, die darf ich nicht überspringen. Also muss ich dafür sorgen, dass ich Pioniere habe, die da ansiedeln wollen. Also im Prinzip, wenn da ein rotes Plättchen ist, sollte ich einen roten Pionier haben. Habe ich es nicht, darf ich dieses Plättchen nicht überschreiten. Das heißt, ich muss einen anderen Weg finden, um vielleicht an das grüne Plättchen zu gelangen. Das ist ganz schön tricky und da muss man ganz schön aufpassen. Das kann man nur verhindern, indem man Kutschen immer wieder nachkäuft und dementsprechend genug Pioniere zur Auswahl hat. Jetzt haben die Plättchen natürlich noch Spezialeigenschaften und das sorgt eigentlich für die nötige Taktik und Strategie auch im ganzen Spiel. Weil da gibt es Plättchen, die erlauben mir, es plötzlich nochmal eine Straße zu platzieren oder de facto eine Straße zu platzieren, wo schon eine Straße ist. Das darf man normalerweise nicht. Das macht den Weg teurer für die anderen und es ermöglicht mir vor allem nochmal Siedlungen, Pioniere anzubinden, die eigentlich schon auf verlorenen Posten stehen sonst. Es gab ein Plättchen, ich glaube, das war das rote, da kann ich plötzlich einfach einen Pionier von meiner Postkutsche runter machen. Was soll mir das denn bringen? Weil was auch sehr viele Siegpunkte bringt, ist, die ganzen Kutschen leer zu räumen. Die erste, die man kriegt, sind alle Farben drauf, bis auf eine, glaube ich, und dafür kriegt man 12 Siegpunkte. Alle weiteren bringen zwischen 10 bis 4 Siegpunkte und da sind halt dann 2, 3 oder 4 Pioniere drauf und ich sollte eigentlich möglichst viele Kutschen leer räumen, um dauernd auch wieder Siegpunkte zu kriegen, weil so gewinne ich ja das Spiel. Zusätzlich zu meinen Pionieren auf dem Brett, die ich alle miteinander verbinden will. Dann, was gab es noch als Sondereigenschaft? Ich glaube, bei der einen kriegt man sofort 3 Geld. Dann gab es einen Goldbuddler, das passt ja auch wieder zur amerikanischen Thematik. Da zieht man halt ein Goldplättchen, da sind zwischen 3 bis 5 Siegpunkte drunter. Und dann gab es das grüne Plättchen, das konnte ich leider in unserer Partie, wir haben zweimal gespielt dieses Spiel, gar nicht nutzen, was ziemlich cool ist, wenn man eigentlich ziemlich viele grüne Pioniere hat, dann kann man damit tatsächlich 1 bis 4, glaube ich, Pioniere, 1 bis 3 Pioniere, auf jeden Fall kann man mehrere Pioniere mit einer Aktion ablegen, das geht nur mit grün als Sondereigenschaft und ich meine, das waren sie dann auch schon.
Ja, blau, genau. Blau hatten wir schon, es gab noch das Regenbogenplättchen. Wo man dann sozusagen, das ist ein Joker, wo man sich den Pionier aussuchen kann. Das gab einfach nur Geld.
Genau. Ja, und das spielt man dann so lange, bis jemand keine Strecken mehr hat und dann geht es noch bis zum Startspieler und das Spiel ist vorbei. Ja, und dann zählt man halt seine Siegpunkte, die man während der Partie erreicht hat, durch das Leerräumen der Postkutschen und kriegt dann noch für seine längste verbundene Strecke 2 Punkte pro Pionier. Und das macht auch nochmal ordentlich was aus. Und dann deckt man noch die Goldnuggets auf und wer dann am meisten Siegpunkte hat, der gewinnt das Spiel.
Ja, eigentlich wichtig zu erwähnen wäre ja noch der andere Aspekt, nämlich sobald man auf die Stadt kommt, kann sozusagen der aktive Spieler immer sein, also der baut dann sozusagen sein, oder baut es falsch, der setzt seinen Pionier in der Stadt ab, aber auch alle anderen Spieler werden dann im Uhrzeigersinn-Reihum gefragt, ob sie denn zusätzlich noch einen Pionier in dieser Stadt absetzen wollen. Das können sie dann auch tun, um da zum Beispiel mit zu profitieren für ihr späteres Streckennetz. Das kostet dann aber 2 Geld, die man dann an den aktiven Spieler zahlen muss.
Das darf auch nur ein Spieler tun. Also es wird reihum gefragt, bis jemand Ja sagt oder halt alle Nein sagen und nur einer kann sich einkaufen. Das ist sehr, sehr sinnvoll, gerade wenn es eine Position ist, wo die Straße von einem sehr nah dran ist, dass man hoffen kann, dass man später die auch noch verbinden kann. Dann macht es Sinn. Ansonsten macht es halt weniger Sinn, weil 2 Geld ist relativ viel und man schenkt es, wie gesagt, wieder einem Mitspieler, der dadurch eine bessere Geldkalkulation kriegt. Und wenn man dran ist, kann man entweder eine Straße bauen oder 2. Das kostet dann 5 Münzen. Und je mehr Geld man hat, umso mehr Möglichkeiten gibt man natürlich seinem Gegenspieler. Das ist dann, muss man genau einkalkulieren, ob sich das rentiert oder nicht.
Ja, wie hat uns das Spiel denn gefallen? So jetzt nach der ersten Partie.
Nach den ersten 2 Partien.
Stimmt, wir haben schon 2-mal gespielt, ja.
Also so schlecht kann es ja schon mal gar nicht sein, wenn wir es 2-mal spielen. Hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Zielgruppenmäßig ist es meiner Meinung nach ein etwas gehobeneres Familienspiel. Es erinnert ein bisschen an Zug um Zug, weil man ja im Prinzip so eine Art Zugsystem, eine ganze Strecke baut. Oder an ähnliche Spiele, wo man halt Strecken baut. Mir fällt gerade das eine nicht ein. Transamerika, Transeuropa. So in die Richtung geht es ein bisschen. Was es hier nicht gibt, sind Zielkarten, wie man es zum Beispiel von Zug um Zug kennt. Stattdessen sagt man halt, man versucht ein möglichst langes Streckennetz zu bauen. Und das bringt einem am Ende Siegpunkte. Und da hat man auch genau die gleichen fiesen Elemente drin. Denn man kann ja den Mitspielern die Wege verbauen. Und das geht sogar relativ schnell. Und klar gibt es verschiedene Wege. Man kann sich versuchen, da zu platzieren, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, einen zu connecten. Aber da kommt auf jeden Fall Interaktion ins Spiel. Und Ärgerfaktor bzw. Zugreihenfolge und Taktiken, ob man das Geld jetzt doch nicht erstmal anspart, damit man zwei Straßen bauen kann etc. pp. Und man hat gemerkt, also gerade nach der ersten Partie wollte man gleich nochmal spielen, um verschiedene Sachen auszuprobieren. Da die anderen Tische alle noch Merlin gespielt haben, haben wir die Zeit genutzt und haben im Prinzip in der Zeit, wo ein Tisch Merlin spielt, zwei Partien Pioneers, gespielt. Und da hat man gleich gemerkt in der zweiten Partie, wir spielen anders, wir achten mehr auf die Geldoptionen, wir rechnen ein bisschen mehr aus, ob es sich lohnt und wir achten vor allem mehr auf die Kutschen, weil auch da ist einiges an Taktik versteckt, welche ich denn habe oder nicht.
Ja, also mir hat es eigentlich auch nach der ersten Partie ziemlich gut gefallen. Ich habe in der ersten Partie ein paar Fehler gemacht, allerdings muss ich sagen, in der zweiten Partie dann ist es auch an ein, zwei Sachen gescheitert. Also man kann schon versuchen, taktisch würde ich jetzt nicht sagen, aber ja doch, taktisch nicht, strategisch so rum. Also man kann schon versuchen, taktisch zu agieren. Auf jeden Fall hat er verschiedene Möglichkeiten. Allerdings ist es schon so, dass man in seinem Zug jetzt nicht, also man kann nicht so mega vorausplanen, weil man muss schon dann gucken, okay, bis ich wieder dran bin, hat sich die Postkutsche dreimal bewegt und ich muss dann gucken, was kann ich jetzt in meinem Zug noch machen? Wie viel Geld habe ich noch zur Verfügung? Wo komme ich überhaupt hin? Was ist sinnvoll? Also es ändert sich schon einiges und es ist schon auch ein bisschen Glück dabei, weil wenn ich Pech habe und jetzt habe ich meinen Faden verloren, weil der Andi hier so scheiß fährt. Es ist schon auch ein bisschen Glück dabei und wenn ich Pech habe, wie es mir jetzt in der zweiten Partie zum Beispiel ging, ich kam echt an keine einzige Geldoption dran, weil es immer weg war oder so weit entfernt, dass ich es mir nicht leisten konnte, dahin zu fahren. Ja, das kann schon auch ein bisschen, also es gibt natürlich noch andere Optionen und ich habe jetzt auch nicht verloren, aber das kann schon ein bisschen tricky sein, weil man nicht immer alles machen kann, was man vielleicht gern machen würde.
Ja, vor allem, sie hat zwar nicht verloren, sie hat aber auch nicht gewonnen. Nee. Ne? da fällt mir ein, zwei Optionen haben wir tatsächlich nicht gesagt. Also klar, mit den Joker-Plättchen kriegt man drei Münzen, das ist schon sehr mächtig. Plus man kann entscheiden, welchen Pionier man da hinsetzt, welche Farbe. Plus es gibt Plättchen, die einem das Grundeinkommen erhöhen von 3 Geld auf 4 Geld oder 5 Geld, das sind die goldenen. Oder es gibt Plättchen, die einem mehr Aktionen bieten, dass man nicht nur eine Straße bauen kann, sondern vielleicht auch die doppelte Straße zusätzlich oder noch eine Kutsche nehmen kann. Das bringt dann aber nichts, wenn man zu wenig Geld hat. Also Geld ist ziemlich wichtig in dem Spiel. Das habe ich in der ersten Partie ziemlich versaut, wurde damit aber trotzdem Zweiter, das ist auch wichtig. Aber in der zweiten Partie habe ich ein bisschen mehr versucht, ein bisschen mehr Geld zu bekommen, was nicht so einfach ist, aber da muss man versuchen, so ein goldenes Plättchen zu bekommen, relativ nah am Anfang und noch ein zusätzliches Aktionsplättchen und dann war ich deutlich variabler. Also das merkt man schon, dass man das ein bisschen beeinflussen kann. Es funktioniert aber auch ohne, weil in der ersten Partie kam ich komplett ohne Goldplättchen aus und habe knapp den zweiten Platz gemacht, also wäre fast Erster geworden. Ja, mir persönlich gefällt es, wie gesagt, auch ziemlich gut. Ich denke, für die Zielgruppe ist es ziemlich optimal. Am Anfang klingt es relativ viel, ist aber doch alles einfach zu verstehen. Und ich denke, wer tatsächlich mit so einem Spiel wie Zug um Zug gut zurechtkommt, sollte hier auch komplett gut zurechtkommen und sich ziemlich heimisch fühlen. Also ich bin mal gespannt, wie sich es auf mehrere Partien entwickelt, aber ich denke, da hat Queen Games ein schönes, einfaches, vielleicht ein bisschen gehobeneres Familienspiel auf den Markt gebracht mit schönem Spielmaterial und mit taktischen Entscheidungen, aber auch Glücksfaktoren drin, aber auch genug Emotionen am Spiel.
Gut, dann haben wir ein weiteres Spiel gespielt, nämlich Merlin. Du hast es vorhin schon gesagt, von Stefan Feld und Michael Rinek. Worum geht's denn da in dem Spiel?
Illustriert wurde es übrigens von Dennis Lohhausen. Genau, worum geht's da? Es geht um die Tafelrunde von Artus. Und ja, Arthur heißt er, oder?
Ja,
Arthur, genau. Und Arthur ist schon relativ alt geworden in dieser Spielvariante, in dieser Geschichte jetzt hier, und sucht einen neuen Vertreter seines Throns. Und wir sollen jetzt möglichst uns Ehre erweisen in verschiedenen Spielbereichen unter verschiedenen Wappen. Und wer das am besten tut, mit der Unterstützung auch vom weisen Merlin, der gewinnt das Spiel. Im Großen und Ganzen handelt es hier sich wieder um ein Dice-Management-System. Das heißt, das kennen wir so zum Beispiel von die Burgen von Burgund. Das ist, glaube ich, ein relativ bekanntes Beispiel vom Stefan Feld. Wir würfeln 4 Würfel, 3 in unserer Farbe, einer in der Merlin-Farbe. Und diese Würfel geben vor, mit wie vielen Schritten wir uns auf einem Rad bewegen können mit unserer Figur, allerdings nur im Uhrzeigersinn, oder mit dem weißen Würfel, wovon wir nur einen haben, mit Merlin nach vorne und nach hinten bewegen können. Also der kann in beide Richtungen agieren. Und dann machen wir immer die Aktion dieses Feldes, wobei wir mit Merlin 3-mal in diesem Spiel auch die Aktion doppelt ausführen können. Und das versuchen wir möglichst so zu koordinieren und zu optimieren, um dauernd gewisse Karten zu erfüllen, Auftragskarten, als auch Mehrheiten an uns zu reißen, als auch Punkte zu bekommen während des Spiels und natürlich Strategien vorzubereiten. Ja, darum geht es im Prinzip in dieser Spielmechanik kurz gesagt.
Ja genau, vielleicht sollte man noch erwähnen, also jeder hat so ein kleines Spielertableau vor sich liegen und im Prinzip hat man 4, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, 4 Pöppel, also naja, Pöppel ist falsch, 4 so Manniken, die man einsetzen kann, um dann verschiedene Sachen zu machen, und die sind immer für was anderes da. Mit dem einen, das ist der Baumeister, mit dem kann man Rohstoffe generieren, mit dem anderen kann man Schilde erhalten, mit dem nächsten kann man Flaggen bekommen und mit der vierten kann man Einflusspunkte generieren. Die Sachen braucht man A für die Auftragskarten und B braucht man die aber auch, weil man hat immer 3 Feinde vor sich ausliegen und man möchte diese Feinde möglichst bekämpfen, also loswerden. Das heißt, man braucht zum Beispiel Schilde am Ende. Also nach jeder zweiten Runde gibt es eine Wertung. Das heißt, am Ende der zweiten oder vierten Runde oder sechsten Runde braucht man dann entweder die Schilde in den dementsprechenden Farben oder man braucht Excalibur, mit der man auch einen Feind töten kann. Genau, sollte man das nicht geschafft haben, gibt es ziemlich saftig Minuspunkte, weil jeder Feind bringt 3 Minuspunkte. Das ist schon ordentlich, wenn man da nicht alle weggeräumt hat.
Gleichzeitig braucht man auch die ganzen Rohstoffe etc. nicht nur um Auftragskarten zu erfüllen, sondern um gewisse Strategien im Spiel durchzuführen. Ich kann zum Beispiel nämlich auch während der Partie durch Aktionen Siegpunkte generieren. Dann kriege ich zum Beispiel so viele Siegpunkte, wie ich Schilde habe oder wie ich Flaggen habe oder wie ich Einflusssteine habe. Außerdem brauche ich die Rohstoffe, um zusätzlich Bauobjekte auf einem separaten Plan durchzuführen. Und es gab noch ein Modul, das wir jetzt noch nicht auf dem Tisch hatten. Ich schätze mal, das hat auch nochmal was mit den Auftragskarten zu tun, hat er uns, glaube ich, gesagt. Da kriegt man dann einzelne Aktionen besser freigeschaltet und kann sich hochleveln. Genau, er hat relativ viele Elemente, die gerade am Anfang erstmal schwierig zu überblicken sind, weil man doch sehr viele Optionen hat, auf die man geht. Denn am Anfang hat man ja 4 Würfel zur Auswahl. Mit dem einen Würfel kann man nach links und nach rechts gehen. Mit seinen eigenen kann man mit seiner Figur gehen. Jedes ist auf einem anderen Feld. Die Felder haben unterschiedliche Eigenschaften. Hinzu kommt noch, wenn man dann Flaggen in der ersten Partie dann am Anfang sammelt, hat man noch mehr Möglichkeiten. Denn die Flaggen ermöglichen es mir, Würfel anders zu nutzen. So kann ich mich zum Beispiel bewegen, aber eine Figur von einem Mitspieler nutzen. Oder ich kann mich plötzlich um 180 Grad einen Würfel drehen. Oder ich kann Würfel auf eine beliebige Zahl drehen, das ist mit dem Gral möglich. Da kriegt man nämlich einen Apfel und kann ihn irgendwann mal einsetzen. Wir alle wissen zwar nicht, was der Apfel mit Arthurs Legende zu tun hat, aber anscheinend wurde da recherchiert und es hat tatsächlich was damit zu tun. Muss ich mal nachrecherchieren. Und gleichzeitig mögen eigentlich die Flaggen noch ein paar andere Sachen. Ich kann mich plötzlich auf die andere Seite vom Rad spiegeln. Ich kann 2 Aktionskarten, Auftragskarten einlösen in einer Runde, kriege dafür sogar 2 Siegpunkte mehr. Das heißt, je mehr ich das Spiel in der ersten Partie sozusagen mich entwickle in den ersten paar Schritten, umso mehr muss ich bedenken. Da muss man erstmal sich reinfriemeln. Hinzu kommt noch das Bauen auf den separaten Plan, wo ich auch wieder Mehrheiten an mich reiße und dadurch sehr viel Siegpunkte generieren kann. Das habe ich zum Beispiel in der ersten Partie jetzt gemacht. Und da haben die anderen zu spät gegengesteuert, weil das halt unsere Erstpartie war. Ja, gibt es sonst noch von der Mechanik noch irgendwas Wichtiges zu erwähnen? Genau. Also was ich finde, was man gespürt hat, ist, die Erstpartie ist bei dem Spiel sehr, sehr wichtig. Das ist kein Familienspiel, das ist definitiv ein Kennerspiel. Und in der ersten Partie dauert es erstmal. Also die ersten, ja, ich würde sagen, die erste Runde muss man erstmal in das Spiel reinkommen, merkt dann, oh, was muss ich dann alles überlegen oder was kann ich mir an Überlegungen dann sparen für die nächste Runde, weil das vielleicht doch nicht so relevant ist. Aber man muss ja seine Würfel möglichst optimal nutzen. Und am Anfang kann ich die auch noch nicht so verändern, wie ich möchte. Das heißt, ich muss schon gucken, lohnt es sich jetzt eine 3 zu gehen oder eine 6? Oder möchte ich erst die 1 gehen, weil ich dann auf andere Felder komme? Und das ist wichtig, weil ich muss ja die Würfel alle spielen. Ich habe also pro Runde auf jeden Fall meine 4 Würfel eingesetzt. Und das wird mit der Zeit fluffiger. Also gefühlt würde ich sagen, in den letzten 2 Runden ging das ganz, ganz fluffig, weil jeder von uns schon vorher überlegt hat, aha, wenn ich den Würfel jetzt einsetze, habe ich noch die 2 übrig, das gibt zusammen die Summe. Ah, vielleicht kann ich mich noch rüberspiegeln oder so, aber dann ging das. Also die erste Partie ist eine reine Lernpartie, um die Mechaniken und die Aktionen zu verstehen. Und erst beim nächsten Mal geht, glaube ich, die Spielzeit dann deutlich ein bisschen runter und dann auch gefühlt, würde ich sagen, die Downtime. Wobei die Downtime finde ich hier tatsächlich nicht störend, weil ich in den Zügen der anderen Mitspieler komplett meinen Zug vorausplanen sollte. Und das kostet mich Zeit, das kostet mich Überdenken. Und die anderen können mir dann nicht wirklich entgegenfuschen, außer indem sie Merlin bewegen. Ja, eine wichtige Regel war noch, wenn man tatsächlich das Pech hat und hat dreimal dieselbe Zahl gewürfelt, wenn es nämlich blöd, weil man immer auf dieselben Felder kommt, dann muss man rerollen und da hat dann andere Würfel zur Auswahl. Genau, wie hat dir denn das Spiel dann gefallen?
Also ich fand es eigentlich auch auf jeden Fall interessant. Ich muss sagen, ja, ich würde sogar sagen, nicht die erste Runde, sondern ich finde die ersten 2 Runden, bis man mal bei dieser Wertung angekommen ist, weil das ist auch nochmal sowas, man muss überhaupt erstmal checken, okay, auf was muss ich überhaupt achten, was bringt mir überhaupt Siegpunkte. Die finde ich auf jeden Fall sind schon, was soll ich sagen, die ziehen sich, ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber das war schon relativ zäh, weil man doch echt gucken musste, okay, ich habe die Würfel und dann macht die Reihenfolge, ist dann noch wichtig, spiele ich jetzt erst den Dreierwürfel oder den Viererwürfel zuerst und man hat selbst noch nicht so ein Gefühl, was macht überhaupt Sinn. Aber ich würde auf jeden Fall dir recht geben, nach der zweiten Runde, also nach der ersten Wertung, also man spielt insgesamt 6 Runden, ging es deutlich flotter und dann habe ich dann auch das gut, ganz gut hingekriegt, eigentlich immer vorher schon meinen Zug zu planen und mir zu überlegen, keine Ahnung, ich gehe jetzt erst die 3 und dann bin ich dann die nächste Runde, gehe ich die 4 und dann weiß ich schon, wo ich drauf komme und dann konnte man immer schon ganz gut planen. Und das ging auch relativ flott dann eigentlich. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand auf jeden Fall, man hat halt super viele Optionen, man muss schon auf relativ viel achten, also definitiv kein Familienspiel mehr, definitiv Kennerspielniveau. Fand es aber relativ variabel, also man kann durchaus Siegpunkte auf verschiedene Arten generieren. Ja, man sollte vielleicht ein bisschen darauf achten, dass da nicht einer 12 Siegpunkte über das Bauen abräumt, wie der Andi das in der ersten Runde gemacht hat, das war schon ein ganz schöner Vorsprung. Aber ansonsten in der zweiten und dritten Runde haben wir da auch dann drauf geachtet und haben ihm das dann nicht mehr gegönnt. Und das lief dann auch viel besser. Ja, hat mir eigentlich, wie gesagt, gut gefallen. Ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich nochmal spielen müsste, um jetzt wirklich auch zu beurteilen, ob das langfristig Spaß macht. Aber ich will jetzt nach der ersten Partie sagen, ja, ich finde es variabel. Ich finde es interessant genug, es nochmal zu spielen. Und ich finde, man hat viele Optionen, von daher durchaus interessant.
Ja, ich würde auch sagen, es ist tatsächlich ein klassischer Feld. Also man merkt dem Spiel an, dass es ein Stefan-Feld-Spiel ist, auch wenn er es zusammen mit Michael Rinek entwickelt hat. Aber es ist eindeutig, wo die Autorenhandschrift zu erkennen, gerade durch die verschiedenen Möglichkeiten und dieses Würfelmanagement. Ne? Also das ist nicht ein Stefan-Feld sein erstes Spiel, das er so designt. Und das fällt schon auf. Aber wer Stefan Feldspiele mag, der sollte sich es auf jeden Fall angucken. Es ist schön designt, auch von den Grafiken her und vom Material her. Und ja, also thematisch gesehen ist das Spiel jetzt eher nicht, aber auch dafür sind jetzt Feldspiele nicht unbedingt bekannt. Das ist also sehr mechanisch von der Spielmechanik, aber ich finde, die greifen gut ineinander. Und man sollte halt, wie gesagt, die Erstpartie als reines Kennenlernen sehen. Und ich würde dieses Spiel de facto mit gewissen Leuten nicht spielen. Was nicht am Spielsystem liegt, sondern wenn man das spielt mit reinen Denkern, dann macht das keinen Spaß. Also das muss man mit Leuten spielen, nicht aus dem Bauch raus, aber die tatsächlich in der Zeit, wo die anderen drei ihre Züge machen, nachdenken, wie sie die Würfel nutzen. Das kann man natürlich nicht in der ersten Hälfte des Spiels, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, aber spätestens dann möchte ich das erwarten von meinen Mitspielern, dass sie das tun, und dann läuft das Ganze fluffig. Und wenn das die Mitspieler nicht können, dann ist das falsche Spiel, meiner Meinung nach.
Ja, wie lange haben wir jetzt in der ersten Partie? Haben wir so ungefähr 2 Stunden? Ja, vielleicht ein bisschen weniger. Also 90 Minuten haben wir mindestens gespielt, würde ich sagen. 90 Minuten bis 2 Stunden. Also bei 2 Stunden war wahrscheinlich die Erklärung drin. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, und ich denke, das braucht man aber auch für die erste Partie, weil man halt, wie gesagt, einfach ein bisschen reinkommen muss. Und dann wird es aber besser. Genau. Dann haben wir noch das dritte Spiel von Queen, also was Queen dieses Jahr zu Essen dann haben wir noch das dritte Spiel, was Queen dieses Jahr in Essen rausbringt, nämlich Immortals. Und ich habe den Autor vergessen. Ich weiß, Dirk Henn und?
Mike Elliott, glaube ich. War das? Also es war ein Amerikaner, der Zweitautor. Ich meine, das war der Mike Elliott, der auch schon Kartenspiele gemacht hat. Ich meine, so heißt er. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. In der Hinsicht schlagt uns, wenn wir im Auto jetzt den einen Autorennamen vergessen haben. Aber einer davon ist auf jeden Fall... Aber einer davon ist auf jeden Fall der Dirk Henn. Und ja, ist auf jeden Fall kein Familienspiel und ich würde sagen, es ist auch kein Kennerspiel. Es ist drüber. Also das ist jetzt ein knallhartes Vielspielerspiel in der Liga von, was haben wir da für Beispiele? Zum Beispiel von Terra Mystica Gaia Projekt, was auch in Essen rauskommt. In der Liga sehe ich es ungefähr. Oder ähnlichen Konsorten. Also da muss man wissen, was man tut. Da braucht man auch ein bisschen Sitzfleisch, da braucht man Regelverständnis, weil das ist schon ein bisschen komplizierter, dieses Spiel. Hat tatsächlich gar nicht so viele verschiedene Mechaniken wie jetzt zum Beispiel ein Merlin, aber durch die Spielweise, wie man dieses Spiel spielt, ist die Zielgruppe dafür eindeutig viel Spieler. Ja, es erinnert in einigen Aspekten an Shogun bzw. Wallenstein, ist dann aber sozusagen eine krasse geänderte Variante von Wallenstein, weil einige Dinge anders sind. Zum Beispiel, bei Wallenstein musste man seine Einheiten ernähren, zumindest bei Wallenstein Second Edition, bei Shogun auf jeden Fall. Die Reihenfolge der Karten war vorgegeben, wie man sie abspielt. Wenn man eine Karte gelegt hat, konnte man diese nicht verlieren, die man bei der Aktion hingelegt hat. Das kann hier schon passieren. Es gab einen Aufruhrmechanismus von den Bauern, das gibt es hier alles nicht. Aber es gibt nicht eine Spielkarte, sondern zwei. Eine helle und eine dunkle Seite. Und man muss auf beide Seiten achten. Denn der Gag bei diesem Spiel ist, dass die Leute, die auf der hellen Seite sterben, kommen bei mir auf die dunkle Seite als Tote und die kann ich auf der dunklen Seite wieder einsetzen und genau umgekehrt. Also wir haben hier sozusagen Unsterbliche, die immer wieder die Seite wechseln und es gibt auf beiden Seiten dieselben Länder und immer derjenige, der egal auf welcher Seite das Land als letztes erobert hat, kriegt die Eroberungskarte davon. Und das ist wiederum die Karte, die ich vielleicht eingesetzt habe, um eine Aktion zu nutzen. Das heißt, wenn ich ein Land von Berner angreife und gewinne diesen Kampf, kriege ich die Karte davon. Und wenn die Berner Pech hat, hat sie die eingeplant für eine Aktion, die sie jetzt dann nicht mehr nutzen kann. Das ist ein schöner und cleverer Mechanismus, bringt einen aber erstmal ganz schön in Bredouille, weil einem muss bewusst sein, wenn man so eine Karte legt, also so eine Mehrheitenkarte, die beide helle und dunkle Seite zeigt, dass man die eventuell gar nicht ausführen kann, weil die einem weggenommen wird, wenn man vorher da angegriffen wird. Wenn man aber eine Karte spielt, die nur dunkel oder nur hell ist, dann kann man die Aktion auf jeden Fall ausführen, muss aber die Karte danach abschmeißen. Und diese Mechanik gab es, soweit ich noch weiß, in Wallenstein und Shogun auf jeden Fall nicht. Also das ist was komplett anderes. Von diesen Denken links und rechts, gleiche Länder etc. Was identisch ist, ist, dass es ein Eroberungsspiel ist. Ich kriege Siegpunkte für Mehrheiten in Ländern, beziehungsweise für eine gewisse Anzahl an Ländereien. Ich kriege Siegpunkte für Hauptstädte oder für Städte, wo gebaut worden ist. ich muss mich nicht um die Ernährung und das Management darum kümmern, aber ich muss meine Einheiten doch immer wieder einsetzen. Und ich muss darauf achten, dass die Mitspieler sich halt nicht so sehr ausbreiten. Was es ja auch noch gibt, sind Zauberkarten, mit denen kann ich nochmal Sonderaktionen machen, muss dafür aber Rohstoffe generieren und muss die dann dafür auch ausgeben. Und da gibt es auch einen netten Effekt. Es gibt nämlich unter den Gebäuden auch ein Portal. Und das Portal ist relativ fies, das habe ich jetzt in unserer Runde nicht gespielt. Wobei wir das Spiel auch nicht gespielt, sondern nur angespielt haben, weil die Zeit leider nicht mehr gelangt hat. Das heißt, Bernhard und ich haben exakt 2 komplette Runden gespielt. Ein normales Spiel geht über 4 Runden oder sogar ein großes Spiel über 10 Runden. Also wir haben es nur angespielt kennengelernt. Und das Portal ist fies, wenn man das baut, dann kann man seine Einheiten von der einen Ecke, also von der hellen Seite, auf die dunkle Seite schieben. Beim Kampf als auch bei der Bewegung. Und das bringt schon nochmal ein krasses Feeling rein, weil man ist eigentlich nie safe.
Ja. Ja, genau. Also vielleicht sollte man nochmal sagen, das Spiel besteht im Prinzip, also es gibt sozusagen so eine Vorbereitungsphase, in der, also man hat, erstmal braucht man extrem viel Platz für dieses Spiel. Wirklich ungelogen. Erstmal ist das schon ein relativ großer Spielplan, dadurch, dass es sozusagen ja im Prinzip schon 2 Spielpläne sind, weil es sind ja 2 Karten, hell und dunkel. Und dann diese Spielertableaus, die sind auch schon riesig. Am Anfang dachte ich erstmal so, wieso braucht man denn so riesige Spielertableaus? Hätte man die nicht auch um die Hälfte kleiner machen können? Aber tatsächlich, also in der ersten Phase sind auf dem Spielertableau nur die Truppen, die man einsetzen kann. Da ist das Spielertableau eigentlich viel zu groß. Man setzt dann alle seine Truppen ein mit einem Drafting-Mechanismus und danach wird das Spielertableau gedreht und dann ist dann sozusagen so eine Kartenablage. Und ja, für die Kartenablage braucht man es dann. Gut, man hätte natürlich überlegen können, ob man die Karten ein bisschen kleiner macht, um die Spielertableaus kleiner zu machen. Aber nichtsdestotrotz hat man diese Kartenablage und dafür ist es tatsächlich auch sinnvoll.
Die Kartenablage gab es so in Shogun aber genauso auch. Also von der Größe her ist sie eigentlich nicht größer. Allerdings ist sie nochmal links und rechts größer geworden, weil es jetzt relevant ist, auf welcher Seite man stirbt. Auf der dunklen oder auf der hellen und kommt dementsprechend die Toten, wenn sie auf der dunklen auf die helle Seite. Also wenn Leute auf der dunklen Seite sterben, muss ich sie auf die helle Seite legen zum Regenerieren. Und deswegen ist das Tableau nochmal größer geworden. Und die Karten kleiner zu machen, klingt zwar ganz nett, andererseits sind auf der Karten halt die komplette Weltkarte drauf, damit ich den Ort leichter finden kann. Und wenn das fehlen würde, würde das, glaube ich, die Spiellänge deutlich nach oben brechen.
Ja, kann schon sein. Also nichtsdestotrotz, ihr braucht einen großen Tisch. Ich sag mal so, ein normaler Küchentisch tut's nicht.
Arne ist raus.
Genau, Arne ist raus.
Doppelt sogar.
Und und das ist dann im Prinzip, das ist dann die Hauptphase des Spiels. Nämlich, dass wir, wenn wir am Zug sind, haben wir, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Plätze es waren, 12 oder so? Warte mal,
1, 8 plus die 2 Magieplätze, 10.
10 Plätze. Das heißt, alle Spieler legen auf diese 10 Plätze Karten. Da sind auch ein paar Bluffkarten dabei. Das heißt, man muss nicht auf alle Plätze eine tatsächliche Karte spielen, aber man belegt alle Plätze. Und dann gibt es verschiedene Aktionen, die man machen kann. In der oberen Reihe gibt es zum Beispiel eine Geldaktion, eine Energieaktion. Also da kriegt man über die Karten Geld und Energie zurück. Man kann eine Hauptstadt bauen, wie der Andi schon gesagt hat, oder ein Tempel oder ein Portal. Dann gibt es eine Aktion, die ist unterschiedlich, je nachdem, was für ein Volk man spielt. Und in der unteren Reihe sind eigentlich die 2 Magiekarten, 3 Kampfplätze und war noch irgendwas?
Man kann dann da auch sich bewegen. Das eine ist ein Kampf- und ein Bewegungsplatz. Und jedes Volk hat einen Platz, der bei jedem Volk unterschiedlich ist. Und die 2 Magieplätze. Und die sind da auch nochmal sehr speziell, weil da kann ich nochmal besonders viele Einheiten auf den Plan wieder zurückwerfen, 5 Stück statt nur 3. Als auch, ich kann einen Vergleich machen, sehr fiese Sache, wo ich die Mehrheiten vergleiche zwischen der hellen und der dunklen Seite vom selben Land. Das kann ich bestimmen, also mit der Karte, die da liegt. Und sollte ich mehr haben auf der anderen Seite, klaue ich die Hauptkarte, ohne zu kämpfen. Auch sehr fies, ja.
Genau, und danach, also wenn alle Spieler sozusagen ihre 10 Karten gelegt haben, dann geht es reihum und jeder deckt eine Karte auf. Man kann allerdings entscheiden, welche Karte, also es geht nicht dann irgendwie von links nach rechts unten oder so, sondern jeder Spieler kann entscheiden, welche Karte er zuerst aufdeckt und welche Aktion er sozusagen ausführt. Genau,
Das ist zum Beispiel jetzt auch eine Mechanik, soweit wir uns noch erinnern, die anders war in Wallenstein und Shogun. Da gab es eine vordefinierte Reihenfolge, in der die Karten abgelegt wurden. Und das sorgt auch auf jeden Fall dafür, dass man die Karten öfter mal in die Hand nehmen muss. Weil ich muss ja eventuell, wenn die Berner die Mehrheit an sich erlangt, weil durch den Kampf, muss ich die Karte geben und ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Feld sie liegt. Also da muss ich öfter mal die Hand an die Karten... ich muss mir öfter mal die Karten angucken auf den Feldern, um genau zu überlegen, welche Aktion ich als nächstes mache.
Genau, der Kampf funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere, ähnlich zumindest wie bei Shogun und Wallenstein. Man nimmt seine Einheiten, mit denen man angreifen möchte, sagen wir mal 4 Stück zum Beispiel, das sind so kleine Holzcubes, plus die Einheiten des Gegners in dem Land, in dem ich angreife. Und dann gibt es da noch neutrale Steine, also das heißt Bauern, wahrscheinlich würde ich jetzt mal sagen, oder? Es waren mal Bauern, was sind es jetzt?
Sind so irgendwelche Bevölkerungseinheiten, aber bei Wallenstein Shogun waren es tatsächlich Bauern und da war es ja auch wichtig, ob man sozusagen das Volk vorher ausgepresst hat mit seinen Ressourcen, also wenn man von denen vorher Reis geklaut hat, dann haben die auch mal eher mal einen Aufstand gemacht und haben gegen einen gekämpft, beziehungsweise waren nicht immer auf seiner Seite, ich weiß gerade nicht mehr, wie sonst entschieden worden ist. Bei diesem Spiel entscheidet die Karte, die ich hinlege, ob die Bevölkerung für mich kämpft oder nicht für mich kämpft. Habe ich da eine Karte liegen mit dem Land, von dem aus ich angreife, sind sie neutral mir gegenüber. Habe ich da die Karte stehen mit dem Land, das ich angreife, kämpfen sie für mich. Und habe ich da irgendeine andere Karte liegen, dann kämpfen sie gegen mich.
Genau, aber worauf ich, das ist richtig, aber das ist nicht ganz so relevant, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, man wirft dann all diese Steinchen in einen Würfelturm und guckt dann, was unten rauskommt. Und je nachdem, was dann unten... Wer die Mehrheit sozusagen hat, der bekommt dann dieses Land. Das kann also sein, dass der Angreifer gewinnt oder auch der Gegner. Rein theoretisch kann es auch passieren, dass gar keiner die Mehrheit hat. Dann bleibt das Land einfach leer.
Genau, das liegt unter anderem, warte mal, ich überlege gerade, der lenkt uns jetzt hier komplett woanders hin, weil wahrscheinlich Stau ist.
Ja, ich habe vorhin gelesen, bei Edstein ist eine Versperrung.
Ja, ich sehe es. Ja, dann folgen wir dem doch mal. Ich liebe LTE im Auto, das ist schon geil. Okay, genau, der Würfelturm ist in dem Sinn kein normaler Würfelturm, sondern es ist derselbe Würfelturm, den man auch aus Shogun, Wallenstein oder Amerigo kennt. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie viele Einheiten da wieder rauspurzeln. Das ist kein normaler Würfelturm, der dafür da ist, um ganz normale Standardwürfel zu würfeln und dann nur dafür da ist, damit keiner die beeinflussen kann, sondern es ist ein Turm, in dem ja in der Mitte 2 Raster eingefügt sind, in der Innenseite des Turmes, und die kann auch mal so Holzcuben festhalten. Und dann speichert der Turm diese Einheiten und gibt sie irgendwann mal in einem späteren Kampf wieder raus. Und das kann man nicht beeinflussen.
Genau.
Ist ein ziemlich cooler Mechanismus, der uns damals schon sehr gut gefallen hat, der leider in anderen Spielen bisher sehr selten verwendet worden ist. Ich weiß gar nicht, warum nicht, ob da ein Patent drauf ist oder ob einfach kein Autor Lust darauf hat, was ich nicht verstehen kann. Weil die Idee ist natürlich schon sehr cool, dass ich was in einen Turm reinschmeiße und er sich Steine davon merken kann. Und wenn ich das Spiel tatsächlich richtig gut beobachte, kann ich mir auch ungefähr vorstellen, was da noch für Würfel drin sein müssen. Ne? Weil man kann. Und das Coole ist dadurch bei so einem Eroberungsspiel, es kann passieren, dass ich da Einheiten reinwerfe und später die rauskommen, dass ich später in einem Kampf, wo ich eigentlich nur 2 Einheiten habe, plötzlich wieder 5 auf dem Feld habe. Ja, das ist natürlich sehr, sehr cool.
Ja, genau. Das ist mir sogar 2-mal passiert. Die haben sich dann wundersam vermehrt, einfach meine Einheiten. Was natürlich immer ganz schön ist, wenn man dann mehr in dem Land hat, als man eigentlich sozusagen reingegeben hat. Ja, wie gesagt, wir haben es nicht fertig gespielt. Wir haben sozusagen etwa die Hälfte gespielt. Ich denke, wenn man die erste Partie spielt, selbst wenn man nur 4 Runden spielt, muss man schon so mit 2,5 bis 3 Stunden rechnen, Spieldauer. Wir haben jetzt, ich glaube, so 1,5 Stunden etwa gespielt für die ersten 2 Runden. Die 2. Runde war schon deutlich ein bisschen schneller als die erste, aber nichtsdestotrotz denke ich, ja, so mit 2,5 bis 3 Stunden muss man schon rechnen in der ersten Partie. Wie hat es dir denn gefallen?
Warte mal, zur ersten Partie würde ich noch sagen, wir würden das aber normal nicht so spielen, wie wir es jetzt hier gespielt haben. Wir haben es hier direkt mit vollem Drafting gespielt am Anfang und ich würde sagen, wenn man das erste Mal spielt, soll man das weglassen. Also da würde ich einfach die Einheiten durch einen anderen Zufallsmechanismus verteilen oder was sie gesagt haben, sie wollen, glaube ich, ein Einstiegsszenario oder sowas bauen. Das würde ich dementsprechend machen und das Drafting erst bei der zweiten Partie einführen. Das macht sonst eigentlich gar nicht so viel Sinn. Genau. Wie hat es mir gefallen? Ich bin ein sehr, sehr großer Wallenstein-Shogun-Fan, auch wenn ich es schon ewig nicht mehr gespielt habe, gebe ich ehrlich zu. Es kommen einfach viel zu viele neue Spiele raus, dass man die Klassiker nicht mehr so oft spielt. Hat mir aber damals sehr, sehr gut gefallen und ist tatsächlich eins der wenigen Spiele, wenn mich denn einer fragt, sag mal, ich spiele so gerne Risiko, wo ich dann sage, nee, lass das klassische Risiko, pack dir mal so einen Wallenstein auf den Tisch. Ist mal ein ähnliches Feeling, aber so geil anders, würde ich komplett vom Hocker hauen. In der Hinsicht, wie gesagt, ich bin ein großer Wallenstein und Shogun-Fan und unter diesen Berücksichtigungen finde ich das Spiel sehr, sehr spannend, weil es tatsächlich gewisse Elemente aus dem Spiel rausnimmt und damit das Spiel eigentlich einen Ticken vereinfacht bezüglich Ernährung, Aufstandsregelung etc. Aber durch dieses doppelte Spielbrett und die komplette Bestimmtheit, wie man die Reihenfolge der Karten selbst spielt, neue Elemente reinbringt und damit das Spiel eigentlich komplexer macht als das Original. Was mir jetzt in der Hinsicht einfällt, ist, wir haben ja jetzt auch vor der Messe noch Terra Mystica Gaia-Projekt gespielt. Das macht im Prinzip was Ähnliches. Es nimmt gewisse Sachen, macht es einfacher im Spiel, bringt aber so viele neue Elemente, dass es eigentlich komplexer wird als das ursprüngliche Spiel, aber viele Elemente einem bekannt vorkommen. Und das ist hier auch so der Fall. Das heißt, seid ihr Wallenstein und Shogun-Fans, möchtet das Spiel anders da erleben und schreckt nicht vor etwas mehr Komplexität zurück. Weil gerade beim Kartenaussuchen müsst ihr dann doch mehr Hirnschmalz reinstecken durch die gespiegelte Welt, die euch dann auch angreifen kann oder die euch die Karte dann klauen kann. Dann seid ihr hier genau an der richtigen Adresse. Also wenn das damals euer Spielhighlight war, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall angucken.
Ja, also ich muss sagen, ich habe, glaube ich, Shogun nur einmal gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, es ist auch schon ein bisschen her. Also es kam dann wieder zurück, als wir beim Spielen waren, dachte ich so, ah ja, das kommt mir bekannt vor und das kommt mir bekannt vor. Aber ich hätte das jetzt so nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es durchaus interessant. Und wir hatten einen am Tisch, der kannte Shogun und Wallenstein nicht. Auch der kam eigentlich ganz gut rein in die Partie. Also ja, die erste Runde ist erstmal so ein bisschen, uff, so viel Karten, was mache ich jetzt überhaupt damit? Wo setze ich die hin? Aber ja, man gewöhnt sich recht schnell dran und man muss manchmal, dass die erste Runde auch einfach mal was spielen und mal gucken, was passiert. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was auch flotter, also was dann auch Fahrt aufnimmt, wenn man dann mal ein bisschen kapiert hat, alles klar, das ist sinnvoll und da macht das Sinn. Und ja, ich fand es durchaus interessant und ich freue mich auf jeden Fall dann mal das komplette Spiel spielen zu können.
Ich würde auf jeden Fall dazu sagen, es ist mehr Kampfgeschehen am Tisch. Also im Verhältnis, glaube ich, zu Shogun und Wallenstein sind auch 3 Kampffelder hier und nicht nur 2. Es ist also mehr aufs Maul auf jeden Fall als das Original. Und ich glaube, das ist eins der wenigen Spiele, weil ich sleeve normal meine Karten nicht. Ich würde es, glaube ich, hier empfehlen, weil man doch die Karten relativ oft von dem Brett wieder in die Hand nehmen muss, um zu gucken, habe ich denn diese Karte, wenn ich das Land verliere. Und wenn man da nicht aufpasst, gehen die Karten vielleicht kaputt, wenn Mitspieler das halt mit ihren Fingernägeln machen etc. Das heißt, hier könnte es sich rentieren, das Spiel von vornherein zu sleeven.
Ja, stimmt. Das war das Einzige, was ich jetzt in der ersten Partie so ein bisschen, was heißt nervig, ist vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen, das Handling ist so ein bisschen unschön, sagen wir es mal so. Weil du halt echt, du musst dann halt immer wieder, sobald jemand ein Land erobert, musst du halt immer wieder all deine Karten durchsuchen. Oh, hab ich dieses Land? Wo hab ich das? Wo liegt das? Ist es noch in meinem Handkartenstapel? Das ist schon so ein bisschen, ich sag mal, unelegant einfach.
Ja, man weiß ja, ob man die Karte hatte, weil ganz einfach, wer die Mehrheit vorher hatte, der hatte die Karte. Die Frage ist, hatte sie auf seinem Brett oder in der Handkarten? Wenn man es in den Handkarten hat, findet man sie ganz schnell. Ist sie auf dem Brett, erinnert man sich üblicherweise jetzt, vor allem wir jetzt nach 4 Partien jetzt da vor Ort, nicht mehr, wo habe ich jetzt gerade meine Karte hingelegt. Das heißt, wie gesagt, das hätte man aber nur lösen können. Also wir hatten auch natürlich, wenn man da vor Ort ist, kann man ja auch immer Sachen ansprechen. die Verlage und die Redakteure sind ja immer super nett und sind ja auch Kritik immer offen und beantworten auch die Fragen gut und ehrlich. Und die einzigste Möglichkeit, wie man das hätte verhindern können, wäre, indem man bei diesem riesen Spielbrett, beziehungsweise bei Playerboard, das man vor sich hat, nochmal einen riesigen Sichtschirm macht. Und der sorgt natürlich dafür, dass ein Spiel nochmal exzessiv teurer wird. Und wenn halt so ein Spiel nochmal, keine Ahnung, 10 Euro oder noch teurer wird, nur für die Sichtschirme, da sind ja die Vielspieler und Sammler auch nicht so. Also die sind ja nicht so, dass sie dann sagen, ein Spiel kann alles Mögliche kosten. Und das ist dann halt immer schwierig, ne? Und das kann man dann schon nachvollziehen, weil tatsächlich, das wären sehr große Sichtschirme gewesen. Ja. Also in der Hinsicht finde ich das zwar ein kleines Manko, was man aber sofort beheben kann. Ich würde halt überlegen, tatsächlich hier aus spieltechnischen Gründen die Karten zu sleeven. Ja. Wir sind ja eine Standardkartengröße, das heißt, da könnt ihr einfach eure üblichen Sleeves verwenden, die ihr halt für jedes Kartenspiel verwenden könnt. Ja. Genau. Ja, das waren die drei Neuheiten, die wir gespielt haben. Wie ich es gefunden habe, habe ich schon gesagt, glaube ich. Ja. Genau. Die restlichen Sachen haben wir uns vor Ort nicht angeguckt. Das waren alles noch Spiele, die wir euch schon vorgestellt haben, beziehungsweise die Jörg euch schon vorgestellt hat. Und die wir in Nürnberg halt auch schon gesehen haben. Die Spiele wird es dann in Essen produziert geben am Stand. Ja, im Prinzip haben sie für jede Zielgruppe etwas dabei, weil die Kinderspiele gibt es ja noch, die zwei. Wo eins jetzt sogar nominiert zum Kinderspiel des Jahres war. Und dann gibt es halt eins für Familien. Es gibt eins für etwas höhere Familien, also für Kenner, die auch mal etwas kompliziertere Spiele spielen würden. Und es gibt eins für Vielspieler mit dem üblichen Sitzfleisch, weil man ist von Wallenstein und Shogun halt schon gewöhnt, dass man da auch mal 2,5 Stunden an einer Partie ist oder auch mal 3. Aber das sind Spiele, wenn man das mit der richtigen Zielgruppe spielt, fühlen die sich nicht so an. Also es fühlt sich einfach an wie gespielt eine Stunde oder eine halbe Stunde. Es fühlt sich einfach spaßig an und ich denke, genau da schlägt Immortals zu. Und die Grafik ist, da sollte man mal erwähnen, die Grafik ist wirklich ziemlich cool. Also die ist bei Queen Games immer top. Das Spielmaterial, Illustrationen, da macht Queen Games eigentlich keiner was vor. Aber von Immortals, das Cover, das finde ich ziemlich genial. Also es gefällt mir unglaublich gut. Und auch die Spielertableaus haben eigentlich eine super schöne Grafik. Das Problem ist, ich drehe sie ja dann auf die Kartenseite um und dann sehe ich sie gar nicht mehr. Aber es ist sehr schön illustriert. Ja.
Ja, dann würde ich sagen, das war es eigentlich von uns für heute.
Ja, genau. Also das war unser Besuch bei Queen Games. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Als nächstes sind wir dann noch bei Pegasus-Spiele eingeladen, um die Spiele vorab kennenzulernen, wo wir vor Ort sicherlich auch nochmal einiges für euch filmen werden und auch nochmal einen Podcast sicherlich aufnehmen. Und wir werden jetzt die Tage nochmal einige Japan-Brand-Spiele vorstellen. Und von Quint Games sind welche dabei. White Goblin Games werden wir euch zwei Spiele vorstellen. Und ich habe gerade gesehen, es kamen auch noch Schweizer Spiele bei uns an. Das heißt, die werden wir gegebenenfalls auch noch zeitlich vorstellen vor der Messe. Das heißt, das könnt ihr dann alles vorab sehen. Im Moment sind über 50 Videos schon von Essen-Neuheiten schon bei uns online. Und es werden dann vor der Messe, üblicherweise schaffen wir ja so 70 Videos vor der Messe. Und das werden wir versuchen, auch dieses Jahr wieder für euch zu machen. Und in der Essen-Vorschau findet ihr schon über 600 Datensätze, wo die ganzen Spiele aufgelistet werden. Auch die werde ich die nächsten Tage weiterpflegen. Es sind ja dann, glaube ich, knapp 1000 oder 1200 Neuheiten in Essen. Und wir versuchen, die auch alle aufzulisten und einige davon vorab schon mal vorzustellen. Und dann drehen wir den Rest in Essen. Wenn ihr das mögt, was wir tun, sei nochmal hingewiesen, es gibt bei uns ja auch ein Patreon-Projekt. Das heißt, ihr könnt auf www.patreon.com/klickenabend gehen und uns finanziell unterstützen. Da gibt es verschiedene Pledge-Level, 2, 5, 10 und 25 Dollar. Und dementsprechend könnt ihr eine Karte für Terraforming Mars bekommen, als sozusagen als Patreon-Unterstützer. Kriegt ihr das als Dankeschön, unterstützt uns dann sozusagen monatlich. Oder ihr könnt sogar ab und an Spiele kriegen im Gewinnspiel, die unter den Patreonen sozusagen vergeben werden. Oder im höchsten Pledge-Level, was tatsächlich sogar welche gemacht haben, werden wir euch nach einem Jahr anrufen oder eine E-Mail schicken und fragen, ob ihr nicht zu Gast nach Frankfurt kommen wollt. Dann spielen wir mal einen lustigen Spieleabend zusammen und wir kochen für euch. Oder ihr kommt, wenn ihr euch das zu weit ist, in einen Podcast zu uns und wir reden über ein beliebiges Thema, das aber spielrelevant sein soll. Aber das wird spannend. Ich freue mich darauf, wenn das Leute machen. Genau. Und alles Geld, was da zusammenkommt, das geben wir für Klickenabend aus. Das heißt, für einzelne Events, wo wir hinfahren, für Übernachtungen, für Equipment, für Verbesserungen, technische. Und fließt alles in unser Hobby, in die Webseite und sorgt dafür, dass ihr besseren und stabileren Content bekommt. Ja, das waren die Berner, das waren der Smooker.
Und die Berner.
Und wir fahren jetzt noch die letzten Kilometer nach Frankfurt und hören uns, sehen uns das nächste Mal. Bis denn. Ciao.
Ciao.